Radio Bonn-Rhein-Sieg, Baskets in Team. Der Podcast.
Herzlich willkommen zu Baskets in Team, der Podcast zur 30. Folge. Heute ohne Lennart, der macht gerade Urlaub, aber dafür mit Stefan und Baskets Sportmanager Savo Milovic. Grüß dich.
Hallo Stefan.
Schön, dass du wieder da bist.
Freut mich, bei der 30. Folge dabei zu sein.
Ja, herzlich willkommen.
Schöne Nummer,
genau, ein schönes Jubiläum. Genau, kleiner Geburtstag. So, wir sprechen über all das, was in den letzten 3 Wochen passiert ist. Seit unserem letzten Gespräch, du warst ja vor 3 Wochen erst hier in der bisher letzten Folge vor der Sommerpause. Und wir starten mal mit dem aktuellsten Thema. Seit Dienstag steht fest, die Baskets müssen in die Qualifikation zur Basketball Champions League. Mitte September. Man munkelt so vom 16. bis zum 22. in einer Gruppe mit insgesamt 6 Mannschaften und nur der erste qualifiziert sich für die Champions League. Wie und wo soll das ablaufen? Weiß man das schon?
Nee, das weiß man tatsächlich noch nicht. Man muss Anfang nächster Woche abwarten. Wenn wir, sage ich mal, im besten Fall wissen wir am Montag, wie das Ganze aussieht. Im schlimmsten Fall an Dienstag oder Mittwoch, da bin ich auch dann präsent in Genf bei dem Qualifikation-Workshop, wie die das nennen. Und im Tag darauf bei der Auslosung natürlich.
Nächsten Mittwoch ist das die Auslosung und dann steht eben auch fest, ja, gegen wen die Baskets spielen, wer die 5 Gegner der Baskets sind. Aber nur das Beste von 6 Teams qualifiziert sich für die Champions League. Das klingt schon nach einer schwierigen Aufgabe, oder?
Das klingt nach einer schwierigen Aufgabe, aber natürlich im Vergleich zum letzten Jahr gibt es dann eine Position mehr. Letztes Jahr gab es nur 3 Qualifikanten, die rein dürften, sage ich mal, dieses Jahr 4. Wir sind sehr gespannt, das zu erfahren, wie das System an sich ist. Mhm. Wir vermuten, dass es nicht so einfach wird, 6 Teams innerhalb von einer Woche gegeneinander spielen zu lassen und dann quasi den Sieger der Gruppe irgendwie rauszukriegen. Daher warten wir nochmal ab. Es gibt noch keine klare Bestätigung, wie das aussehen soll. Aber okay, es könnte schlimmer sein. Wir könnten auch ohne Champions League bleiben.
Absolut.
Oder ohne der Quali dastehen können. Daher freuen wir uns und machen uns ein bisschen Gedanken, was das mit der Bundesliga natürlich macht, aus der Erfahrung vom letzten Jahr in Singapur. Aber irgendwie kann man sagen, liegt es in unserer Hand, muss ein Gas geben, ein bisschen früher fertig sein.
Wie sehr stört denn so ein Turnier Mitte September die Saisonvorbereitung?
Wenn das jetzt tatsächlich dann so bleibt, also dass es von 16. bis zum 22. dauern wird, dann wird schon das erste Spiel wird schon verlegt. Das ist schon der erste Spieltag, sage ich mal, in der Bundesliga. Hoffen, dass das dann nicht einfach mal ein paar Tage nach hinten geschoben wird, sondern dass das wirklich irgendwo anders verlegt wird. Es gibt nicht viel Zeit. Wir haben es letztes Jahr auch gesehen, sehr wenig Zeit nach dem Singapur gehabt, sich auf die 2 Spiele vorzubereiten. Und das ist so die Gefahr, dass man vielleicht am Anfang so einen trägen Einstieg in die BBL hat, weil man wirklich eine Woche lang jetzt um etwas spielen musste.
Du hast eben schon gesagt, der Modus ist noch nicht ganz klar. Es könnte 2 Dreiergruppen geben vielleicht oder es gibt 2 gesetzte Mannschaften, die direkt ins Halbfinale gesetzt werden. Dann wären die Baskets sicher dabei. Dann wären es eben 2 Spiele. Man müsste beide gewinnen, um dabei zu sein. Könnte so ein Turnier auch in Bonn stattfinden, theoretisch, im Telekom-Dom?
Theoretisch ja. Wie gesagt, wir warten noch auf eine oder andere Information, was man dafür stellen muss. Ich glaube, die allererste Option für Champions League ist so wie in den vergangenen Jahren, einen Standort zu finden, wo wirklich eine Woche wahnsinniger Basketball gespielt wird. Falls das nicht der Fall sein wird, könnte ich mir vorstellen, dass die Option gibt, dass die Vereine quasi ihre Gruppe organisieren dürfen. Bei uns ist das natürlich immer so ein Thema, weil, sagen wir jetzt, wir jetzt nur die Gruppe nehmen, mit den 6 Teams, sage ich mal 5 Gastteams und uns, muss man für die 5 Teams Hotels zur Verfügung stellen, die Busse, die Halle und so weiter. Und da sehe ich schon ein bisschen schwierig. Und bitte direkt Bundesliga-Teilnahme im Anschluss schon etwas, schon sage ich mal, organisatorisch nicht so einfach.
Kann ich gut nachvollziehen. Du hast, glaube ich zumindest, rausgehört zu haben, das irgendwie schon geahnt. Als ich dich beim Saisonabschluss im Telekom-Dom drauf angesprochen habe, da wolltest du bei dem Thema Champions League nicht zu optimistisch sein. Also hast du irgendwie schon damit gerechnet, dass es nicht direkt in die Champions League geht?
Ja, man hat alle Szenarien quasi mal durchgerechnet. Wir haben wirklich überlegt, ob Eurocup was für uns wäre. Wir haben überlegt, was ist mit der Champions liegen, was wenn nicht passiert, was mit dem FIBA Cup, aber eine Sache war ganz klar, die Telekom Baskets werden international spielen müssen, das ist das, was wir brauchen. Der Pascal war letztens so nett und hat da nochmal recherchiert und wir werden nächstes Jahr je nachdem welchen Wettbewerb, sage ich mal, in unsere 24. internationale Saison in den 30 Jahren antreten.
Wenn wir uns nicht für die Champions League qualifizieren, spielen wir automatisch im FIBA Europe Cup. Das ist sozusagen der kleinste europäische Wettbewerb, den Chemnitz in der vergangenen Saison gewonnen hat.
Genau, das war dann am Ende die Entscheidung, mit FIBA weiterzumachen. Da sich der Modus geändert hat in der Champions League Quali, haben wir gesagt, komm, wir probieren es. Wir geben Gas, einen Platz mehr gibt es und wenn man es nicht schafft, spielt man im FIBA Cup. Zu FIBA Cup, ja, hört sich erstmal so als dritt-, viertrangig, aber auch da tut sich in den letzten Jahren einiges. Ich meine, im Endeffekt sehen wir, dass Chemnitz gegen Top-Mannschaften da gespielt hat. Nächstes Jahr werden auch Teams wie Badalona, wie Saragossa und so weiter dabei sein.
Im Finale war es gegen eine türkische Mannschaft, die wir auch schon in der Champions League mal, glaube ich,
die türkische Mannschaft, Başakşehir, die nächstes Jahr im Eurocup spielt und auch da um den Titel mitmacht.
Absolut,
das ist eine Mannschaft, die Euroliga-Ambitionen hat. Daher, wie gesagt, ein Wettbewerb, das in den letzten Jahren sehr, sehr gestiegen ist und immer größer wird. Und wenn es wirklich was an dem Gerücht dran ist, dass Champions League und der Euroleague Eurocup im Jahr darauf zusammenkommen, dann bekommt der FIBA Cup auch an der Wichtigkeit noch mehr.
Von dem Gerücht habe ich auch gehört, aber das ist dann erst was für die übernächste Saison sozusagen. Er muss mir kurz erklären, wie das möglich ist. Zwei deutsche Teams gehen wie immer in die Euroleague, München und Berlin. Zwei wie letzte Saison in den Eurocup und drei in die Champions League. Das macht zusammen, habe ich so ausgerechnet, sind 7 Teams. 2 und 2 und 3 macht 7. Die Baskets sind 7. geworden nach der Saison und damit sicher für die Champions League qualifiziert. War so meine Wahrnehmung. Aber ich weiß, die Euroleague, die macht, die ja auch den Eurocup veranstaltet, die macht so ein bisschen ihr eigenes Ding und hat neben Ulm als zweites Team wieder Hamburg ausgesucht. Die waren nicht mal in den Playoffs, also Hamburg als 10. der Hauptrunde ist sicher im Eurocup, aber die Baskets müssen als 7. in die Champions League Quali. Wie ist das möglich? Wie kann man das den Leuten erklären?
Also man muss die zwei Wettbewerbe tatsächlich teilen, also die 4 Wettbewerbe teilen. Das heißt, Euroleague und Eurocup ist eine eigene Sache. FIBA Cup und Champions League ist natürlich das FIBA-Format. In der Regel sagt die Champions League-Regularien, die ersten 6 Teams dürfen in der Champions League spielen. Das heißt, Bayern München könnte genauso in der Champions League antreten, genauso wie Ulm, genauso wie Alba Berlin. Eurocup hat jetzt nicht die Vorgabe, die gab es früher, aber man merkt so, dass langsam mit dem Eurocup auch nicht so wirklich läuft, wie sie das geplant haben. Daher Eurocup ist dann, jetzt so schwer zu sagen, mehr so das Private, ne? Das heißt, wer möchte dabei sein? Und Hamburg, wenn wir jetzt die als Beispiel nehmen, die hatten entweder einen langjährigen Vertrag mit Eurocup, was wir nicht wissen, oder die attraktive Stadt, die Location und so weiter macht für Eurocup Sinn. Deswegen spielen die quasi als 12. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Champions League bestätigt sich nochmal, dass es der Sportwettbewerb ist, das heißt, wir als Champions League-Sieger enden als 7. und haben keinen festen Platz, ist für uns, weil wir wieder in der Situation, also weil wir in der Situation sind, das zu erleben, bitter. Aber im Endeffekt ist es halt das Sportliche, dass die Ersten, dass die vor uns quasi den Vorteil haben. Man muss sagen, dass Punkte für die Champions League quasi gemeinsam als Land gesammelt werden. Das heißt, jeder Sieg von uns, von Ludwigsburg und von Oldenburg letztes Jahr, zählt eine gesamte Anzahl.
Wie im Fußball, für ein Ranking dann, wo die Länder sozusagen, die Ligen gelistet werden.
Deswegen ist da halt so ein bisschen Überraschung, zum Beispiel, warum 4 griechische Teams schon direkten Platz haben.
Das liegt dann daran, dass die im Ranking vor uns sind.
Genau. Und das ist etwas, was immer nicht so verständlich ist. Klar gibt es hier und da mal eine Invitation oder, sage ich mal, dieses Jahr wollte Champions League unbedingt noch mehr Länder dabei haben. Deswegen gibt es auch einen direkten Platz für einen serbischen Mannschaft, aber auch einen Quali-Platz für die weitere serbische Team. Gibt Mannschaften jetzt aus kleineren Ländern dabei. Also das Ganze an sich schon spannend. Wir mussten natürlich auf die Harte fahren und knapp diesen 3. Platz verpassen. Das ist das, worüber wir letztes Jahr oft gesprochen haben. Der 6. Platz hätte uns sehr, sehr gut getan. Und sind aber natürlich froh. Es könnte auch schlimmer sein. Wir hätten auch den Quali-Platz nicht bekommen können und wären dann direkt im FIBA Cup. So haben wir die Chance, die Champions League zu spielen und nachhinein nochmal, falls es wirklich nicht klappt, kein schlechtes internationales Wettbewerb.
Kein Beinbruch dann tatsächlich. Also es ist, das habe ich jetzt verstanden, wirklich so der Wettbewerb, für den man sich sportlich qualifizieren muss. Ja. Und die Baskets sehen das eher als Chance, dass sie eben den Qualifikationsplatz ergattert haben in der regulären Saison und somit zumindest die Chance haben, sich für die Champions League zu qualifizieren. Habe ich verstanden. Also Mitte September, dann die erste Aufgabe, die erste wichtige Woche für die Baskets. Ein ganz anderes Thema, nur ganz kurz eingestreut, ist auch bekannt geworden in den letzten Wochen, dass nur 17 Teams in der neuen Bundesliga-Saison am Start sind. Das heißt, ein Heim- und ein Auswärtsspiel weniger für alle Teams. Was bedeutet das für die Baskets? Ist das ganz schlimm oder geht so? Weil klar, die Einnahmen fallen weg, aber auch eine Auswärtstour weniger. Wie schlimm ist das für die Baskets?
Also da gibt es halt mehrere Aspekte. Ich glaube, die Frage muss tatsächlich dann an die Geschäftsführung gestellt werden. Wenn man die Zahlen erstmal in den Griff nimmt, klar hat man eine Auswärtsfahrt weniger, die auch natürlich kostet. Aber jetzt in unserem Fall ja ganz besonders, weil wir eine eigene Halle haben, alles alleine stemmen, ist das natürlich eine große, große Einnahme an diesem einen Spiel, der uns fehlen wird. Ob es da irgendwelche anderen Anpassungen gibt an TV-Rechten und so weiter, muss man nochmal abwarten. Sportlich gesehen ist es manchmal nicht verkehrt, ein Spiel oder in dem Falle zwei Spiele weniger zu haben, wenn man international unterwegs ist. Also es ist eine 50-50-Sache. Ich habe mir noch keine großen Gedanken diesbezüglich gemacht, aber es ist schon so ein bisschen selten, wenn man da überlegt, es gibt einen freien Spieltag.
Ja, ja, genau. Und man kann das natürlich, diesen Einnahmeverlust konnte man mit ein oder zwei Play-In-Spielen natürlich auffangen. Aber da wollen wir ja nicht
muss
hin.
Muss
man nicht unbedingt. Gut, dann kommen wir mal zum Team der Baskets für die nächste Saison. Head Coach Ruhl Mors und du, ihr wart sehr fleißig in den letzten Wochen. Gehen wir das mal so nach und nach durch und starten mal mit dem deutschen Lineup, würde ich vorschlagen. Till Pape und Chris Senkfelder waren klar. Dazu habt ihr frühzeitig die Option beim Deutsch-Amerikaner Sam Griesel gezogen. Macht schon drei bereits bekannte deutsche Spieler für die nächste Saison. Ein vierter Bekannter hat dann sehr schnell einen Profivertrag bekommen, und zwar Janne Müller. Bleibt mindestens drei weitere Jahre in Bonn mit Doppellizenz für die Baskets und Rhöndorf in der Pro B. Und der U18-Nationalspieler ist mit Rhöndorf Meister geworden. Der Verein hat dann allerdings auf den Aufstieg verzichtet. Also spielt bei den Baskets und in Rhöndorf in der Pro B in der nächsten Saison. Ist das so eine Art, ja, Königsverpflichtung des Sommers? Und was sagt das über die Baskets aus, dass euch das gelungen ist?
Also es ist kein Geheimnis, dass diese Verpflichtung auch ein ganz, ganz persönliches Highlight für mich ist. Ich kenne den Janne seit der U14, dann in der U16 in der Jugendbundesliga war ich tatsächlich nochmal sein Trainer. Später in der Corona-Zeit als Co-Trainer der BBL, auch sein Individualtrainer und so weiter. Also Janne begleite ich schon etwas länger, sei es als Trainer oder als sportlicher Leiter im e.V. und so weiter. Ich bin sehr, sehr froh, dass Janne so quasi das beste Beispiel für unser Verein ist, für unsere Kooperation. Das heißt, in BG Bonn angefangen, eine sehr, sehr gute Basisausbildung da bekommen, dann den nächsten Schritt bei uns in die JBBL, NBBL, weiterhin als gemeinsame Mannschaft, Kooperationsmannschaft, dann unglaublich gute Saison in der ersten Regionalliga gehabt, führende Rolle gehabt, sehr viel Verantwortung gehabt, dann den nächsten Schritt in die Pro B gemacht, auch da am Anfang einen schwierigen Start, aber hat sich in der Saison enorm entwickelt. Und das Entscheidende, dass er am Ende dann trotz anderen Angeboten sich dafür entschieden hat, in seiner eigenen Stadt, in seiner eigenen Region diesen Profi-Schritt zu machen. Abitur an der Kooperationsschule von uns in Tannbusch gemacht, das heißt auch einer der Ersten, der diesen Schritt da gemacht hat in Richtung der Sportlerklasse, was ihn sehr, sehr gut getan hat, was uns das Ganze einfacher gemacht hat, mit ihm vor der Schule, nach der Schule, während der Schule zu trainieren. Und nochmal, wie gesagt, zeigt, dass wir in Bonn auch sowas können und hoffen, dass das so der Eisbrecher war, dass ein oder andere Kind wirklich mal den Traum Richtung BWL-Profi noch näher ist.
Damit ist alles gesagt. Janne Müller, freuen wir uns drauf. Machen wir mal einen Haken dran. Als nächstes gab es so die Frage, da hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ob Lars Thiemann oder Benedikt Turudic als zweiter Center neben Thomas Kennedy bleiben. Und ihr habt euch für Lars Thiemann entschieden, mindestens bis 2026. Wichtig ist, nicht gegen Benne, aber für Lars. Warum?
Also keine einfache Entscheidung. Es gab mehrere Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben, sage ich mal, eine gewisse Erfahrenheit von Bennett, die Bindung zu der Stadt, der Ehrgeiz, das Ganze drumherum auf dem Feld. Am Ende war es, glaube ich, die Entwicklung von Thomas Kennedy. Thomas hat sich in dem Jahr zu einem agilen, athletischen, flexiblen Center entwickelt, was eigentlich Bennes Rolle sein soll. Und dass wir das gesehen haben, dass wir das in den Thomas haben, könnte man auch über Lars nachdenken, die jetzt, sage ich mal, ein bisschen Zeit braucht, ein enormes Talent mitbringt, sehr, sehr fleißig ist, aber, sage ich mal, eher zu diesem etwas stammigen, stärkeren Centern gilt, mit einem sehr, sehr lockeren Händchen, was noch nicht viele wissen. Also in der NBBL war der auch von der Dreierlinie sehr, sehr erfolgreich. Natürlich auf College wird es dann spezialisiert. Deswegen haben wir uns quasi in der Richtung für Lars, sage ich mal, entschieden, nicht gegen Benne.
Ja, und Benne hat auch jetzt dann in Hamburg unterschrieben mittlerweile. Für 2 Jahre, glaube ich, spielt also nächste Saison im Eurocup dann, also auch international, also um den muss man sich keine Sorgen machen, ich wünsche mir alles Glück dieser Welt.
Genau, auch eine ganz, ganz große Auszeichnung für ihn, dass er ein internationales Verein gefunden hat, dass er weiterhin 2 Wettbewerben unterwegs ist. Und
tolle Stadt auch.
Für uns.
Nach Bonn, 2. schönste Stadt in Deutschland vielleicht.
Vielleicht. Also für uns extrem glücklich, dass er nach der Verletzung wieder da Gas geben kann.
Kurz danach gab es schon den nächsten deutschen Spieler, diesmal neues Gesicht, Jonathan Beere. Wechselt von Ludwigsburg zu den Baskets, auch mindestens für 2 Jahre, das ist auch immer schön, so ein bisschen Kontinuität. Als ich die Größe gesehen habe mit 2,8 Meter, habe ich gedacht, wow, ist ein dritter Center, aber Jonathan kann auch auf der 4 spielen und damit mit Thomas Kennedy zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum habt ihr Jonathan nach Bonn geholt?
Also es ist kein unbekanntes Gesicht hier. Wir haben ja letztes Jahr 14 Mal gegen Ludwigsburg gespielt, daher kennen wir ihn sehr, sehr gut. Also er uns auch, er war sehr häufig zu Gast hier. Jonathan ist jemand, den wir schon etwas länger verfolgen. Jonathan ist jemand, den wir auch schon früher überlegt haben oder wollten, aber der war schon an Ludwigsburg gebunden. Als sich jetzt die Möglichkeit ergeben hat, haben wir die natürlich sofort gepackt. Mit seinen 2,8 ist jemand, der auf der 4, auf der 5, vielleicht auch sogar auf der 3 unterwegs sein kann, bringt auch Wurf von außen, bringt sehr gutes, also konstantes Rebounding, bringt auch die gewisse Vertikale oder sage ich mal die Athletik. Daher ein sehr, sehr spannender Spieler, der aber auch aus einem Programm kommt, wo Defense First war und das gefällt uns sehr und freuen uns, dass wir uns quasi auch wieder über eine gewisse Konstanz nachdenken können und ihn für 2 Jahre binden können.
Das ist noch nicht lange so, dass Spieler innerhalb der Liga nach Bonn wechseln tatsächlich. Es gab Zeiten, da wurden immer mussten die von den Baskets gecastet werden und wurden dann an andere Vereine abgegeben, dass wir die Spieler kriegen. Das ist noch nicht so lang. Das macht einen natürlich auch ein bisschen stolz. Also mehr Variabilität auf den großen Positionen, sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff, habe ich verstanden. Ist ein schönes Paket, was wir da erleben werden in der neuen Saison. Und damit sind jetzt allerdings, wenn ich richtig gezählt habe, 6 deutsche Spieler tatsächlich im Kader. Damit ist nach meinem Verständnis das deutsche Line-Up komplett. Das heißt, dass wir uns von Flo Koch verabschieden müssen für die neue Saison.
Offiziell, wie gesagt, noch nicht verkündet, da wir noch mit Flo besprechen müssen, in welche Richtung es bei ihm geht. Gibt es einen anderen Weg, ihn irgendwie an uns zu binden? Was sind seine Ziele? Wo geht die Reise bei ihm hin? Was hat er vor? Was sagt der Körper und so weiter? Also wie gesagt, noch eine unklare Situation, aber dass er nächstes Jahr in einem Profikader auftaucht, ist sehr unwahrscheinlich.
Wer der 7. Deutsche, das macht eigentlich keinen Sinn tatsächlich. Okay, dann haken wir das deutsche Line-Up mal ab und kommen zu den Ausländern. Auch hier gehen wir mal von 6 Spielern aus, die wir brauchen, und über Thomas Kennedy haben wir schon gesprochen. Da habt ihr ähnlich wie bei Sam Griesel die Option für sein 2. Jahr frühzeitig gezogen. Außerdem steht schon fest, dass Harald Frey, Glenn Watson und Savion Fleck die Baskets verlassen werden. Das hattest du ja beim letzten Mal schon so angedeutet, will ich mal sagen. Spieler werden im 2. Jahr teurer, weil sie lukrative Angebote bekommen, so wie bei Harald Frey, der spielt nächste Saison in Spanien. Andere Spieler haben vielleicht auch nicht gänzlich überzeugt. Oder, da gibt es viele verschiedene Gründe. Da musst du jetzt alles nicht mehr detailliert drauf eingehen, aber wir wünschen allen dreien alles Gute für die Zukunft.
Die drei und wie der Rest des Teams wirklich haben letztes Jahr, klar, auf dem Feld Ups und Downs gehabt, gab auch sehr, sehr gute Momente, aber nichtsdestotrotz waren alle wirklich unglaublich für diesen Verein da, haben das Beste gegeben und waren charakterlich wirklich, wenn man nach der Charakter schauen würde, würde man die natürlich wie ewig hier bleiben, aber so ist das Sport, so ist die Entscheidung gewesen, dass wir etwas anderes auf dem Feld bräuchten und mussten halt in die andere Richtung gehen.
So ist es manchmal im Leben. So, dann haben wir aber, wenn wir wieder nach vorne gucken, im Gegenzug auch schon drei neue Ausländer verpflichtet. Alle drei US-Amerikaner und die gehen wir jetzt mal kurz durch. Unser neuer Aufbauspieler heißt Darius Mackey, ist 25 Jahre alt und nur 1,75 Meter groß, damit sogar ein bisschen kleiner als ich. Das ist ungewöhnlich, sag ich mal, bei den Baskets. Wer ist Darius Mackey? Was hat er bisher gemacht und warum habt ihr ihn geholt?
Also der wird ein Doppelzentspieler, der wird bei uns in U14 auch ein paar Spiele absolvieren.
Bis er erwachsen ist. Ne?
Bis er erwachsen ist. Darius ist jemand, der letztes Jahr ganz hoch, ganz oben auf der Coaches Wunschliste stand, der sich dann auch im letzten Moment für G-League entschieden hat, für den Weg in die NBA. Er wollte es probieren.
G-League, der Unterbau der NBA
sozusagen. Genau, hat glaube ich zwei Spiele in der NBA sogar absolviert, hat es aber dann auch irgendwann gesehen, okay, dass vielleicht Europa, und weil es so viel Interesse an ihn gab, dass Europa vielleicht auch etwas ist, was er probieren sollte. Ne? Wir sind sehr froh, es waren auch ein paar, also ein oder andere Bundesligist an ihn dran, es waren sehr, sehr viele französische Teams an ihn dran, die mögen, die stehen auf sowas, sage ich mal. Und am Ende hat, glaube ich, der Coach und das Gespräch mit ihm und die Recherche, also Darius ist wirklich jemand, der eine langjährige Freundin hat, und jetzt mal zu viel zu verraten, in welche Richtung es geht, sagen wir mal langjährige Freundin, die wird mitkommen, und so Kleinigkeiten bei ihm, zum Beispiel, der fragt, ob
er eine Woche... Das sagt dann auch was über seinen Charakter
genau,
aus. Ja, okay, habe ich verstanden.
Ob er eine Woche früher anreisen dürfte, was wir nicht oft im Fall haben, um sich hier ein bisschen zu erkundigen, die Stadt kennenzulernen und zu gucken, wo was ist.
Sehr national.
Ja, es ist auf jeden Fall mal ganz, ganz anders. Also es ist ein etwas ruhiger, ohne zu sagen zurückhaltender Typ, der aber wirklich auf dem Feld, ja, Feuer.
Ich wollte gerade sagen, da hat es mit ruhig und zurückhalten auf dem Feld nichts. Das, was man so gesehen hat, so von den Bildern, die ersten Videos, spektakulär. Ja. Es erinnert ein bisschen an TJ Shorts, auch ohne jetzt den Vergleich. Aber es ist so ein Typ, der kann alles, der kann...
Also,
wir haben immer gesagt, das ist TJ Shorts macht, das ist, macht halt Dinge, die nur TJ Shorts macht. Genau. Ich will ihn nicht vergleichen, aber das wird ähnlich spektakulär. Da kann man sich schon drauf.
Also Darius ist jemand, der auf jeden Fall von überall werfen kann. Das ist schon mal der Fall. Wir überlegen gerade, ob wir da eine Wand im Dom ein bisschen nach hinten ziehen können, ob wir das schaffen, aber wird es wahrscheinlich jetzt nicht so klappen. Du musst vorsichtig sein, dass er nicht von deinem Kommentatorplatz da irgendwann mal auch mal einen...
Steht er auf dem Tisch, kein Problem. Macht dann rein, kein Thema.
Macht ihn rein und schafft dadurch auch sehr viel Platz, sehr viel Spacing, und mit seiner Geschwindigkeit und Explosivität kommt er auch sehr, sehr gut zum Ring. Daher wirklich etwas, was sehr, sehr interessant sein werde. Ich glaube, da freuen wir uns alle und die Fans wahrscheinlich auch.
Freue mich auch schon sehr drauf, den bei uns im Dom zu sehen. Nächster Neuzugang ist Rivaldo Soares, trotz des Namens ebenfalls US-Amerikaner, 24 Jahre alt, 1,98 Meter groß und ein athletischer Flügelspieler. So ist er angekündigt. Was sagst du zu ihm?
Also Rivaldo ist so der Charakter, den wir uns gesucht haben. Das ist jemand, der nicht mal 5 Minuten überlegt hat, als der Anruf von Bonn kam, und das hat er geschnappt. Der will diese Chance, der ist sehr dankbar dafür. Der ist jemand, der Defense spielen möchte, der ist sehr, sehr hungrig. Der hatte auch einen schwierigen, sage ich mal, Weg gehabt mit Verletzungen hier und da. Das hat er schon alles hinter sich. Ist jemand, der jedes Jahr eine statistische Spezifikation verbessert. Ist offensiv variabel einsetzbar, man kann ihn als 3-4 nutzen, man kann ihn auch auf der 2, also als Guard, als Flügel, als Power Forward, der kann 4 Positionen verteidigen, also ist ein absoluter, sage ich mal, Allrounder, der auf jeden Fall da defensiv, ja, sehr interessant wird.
Soll quasi Savion Flagg ersetzen, das ist so die Position, und er soll insbesondere in der Verteidigung dann ein bisschen was einfach anders machen, was den Baskets vielleicht ein bisschen mehr hilft an der einen oder anderen Stelle. Das erhofft ihr euch zumindest.
Das erhoffen wir uns, genau.
Ganz frisch am Dienstag gab es dann direkt noch einen weiteren neuen Ausländer im Team, Angelo Allegri. 25 Jahre alt, 2,01 Meter groß, ebenfalls US-Amerikaner, mit dem Körper eines Flügelspielers, aber den Fähigkeiten eines Aufbauspielers. So finde ich, das klingt ziemlich gut. Das ist eine große Ankunft.
Sehr romantisch.
Warum ist er jetzt bei uns?
Ja, der Coach hat Beschreibungen, genau. Angelo ist ein unangenehmer Linkshänder. Der kann, wie gesagt, von außen werfen. Der ist aber, wie gesagt, sehr, sehr stark, auch mit seiner rechten Hand am Finishen. Also wirklich so ein Allrounder schon wieder. auch so wie Rivaldo, kann man ihn auf verschiedenen Positionen einsetzen. Das heißt, das wird sich noch kristallisieren. Wird das mehr die 2-1, wird das mehr die 2-3 sein? Das heißt, hilft er mehr bei dem Ballvortrag, hilft er mehr auf der Flügelposition? Ein sehr, sehr, sehr positiver Typ, muss man sagen, in den Gesprächen mit ihm und so weiter. Ein verheirateter Spieler, das heißt, er wird nicht alleine sein, da muss man uns keine Sorgen machen. Ein sehr, sehr offener Typ passt irgendwie so zu den Ganzen und gibt uns die Möglichkeit, über das, was wir gleich vielleicht nochmal sprechen, was noch auf uns zukommt, wie gesagt, die Variabilität und Position technisch quasi überall einsetzbar.
Es sind, das ist mir aufgefallen, alle drei neuen Spieler 1999 geboren. Zwei sind schon 25, einer wird es noch im Laufe des Jahres. Ist das jetzt ein Zufall oder ist die 99 die Lieblingszahl des Coaches oder glaubt ihr an diesen starken US-amerikanischen Jahrgang 99 oder einfach kompletter Zufall? Ist mir nur aufgefallen.
Nein, wir wollen ja eine Mischung aus der neuen und der alten Generation hinkriegen. Daher ein paar Jungs aus den 90ern. Vor allem wegen dem Musikgeschmack, das passt ja so. Nein, das hat sich einfach so ergeben. Das ist jetzt nicht
reiner Zufall.
Reiner okay. Zufall.
Also die nächste Neuverpflichtung muss nicht Jahrgang 99
nein,
sein.
Nein.
Okay, alles klar. Dann kann ich schon mal 2-3 vom Zettel streichen. Jetzt sind ja noch 2 Spieler aus der vergangenen Saison noch nicht offiziell verabschiedet. Stand Donnerstag, wir zeichnen Donnerstag auf. Brian Phobbs und Noah Kirkwood. 2 Ausländer-Spots sind ja eigentlich auch noch frei, aber Brian geht nach Sassari, nach Italien. Das ist jetzt gerade bekannt geworden.
Das
wird jetzt veröffentlicht.
Das ist sehr, sehr, sehr frisch natürlich. Also mit Brian ging es auch ein bisschen hin und her die ganze Zeit. Also Brian hat einen 2-Jahres-Vertrag bei uns unterschrieben. Natürlich nicht nur bei ihm, bei anderen auch, die die Option nicht gezogen haben, gab es eine NBA-Klausel drin. Das heißt, wenn ein NBA-Team ruft, darf er gehen. Die Summer League fängt jetzt erst im Juli an. Und es gab auch die Option, wenn es einen Verein gibt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, darf er gegen eine Ablöse den Vertrag auch unterbrechen. Das war jetzt der Fall. Da gab es Interesse aus Sassari, da gab es auch Interesse von denen, auch diese Ablöse zu bezahlen. Ja, weit weg davon, dass es jetzt irgendwelche Fußballsummen sind. Aber
es sind nicht mehrere Millionen, das genau. Können wir mal festhalten. Ja.
Aber es ist etwas, was wir auf jeden Fall gerne nutzen können und vielleicht in einem anderen Spieler einsetzen. Klar gab es die Überlegung, aufgrund der Kontinuität da mit ihm was anderes zu probieren, aber wenn das der Wunsch von einem Spieler ist, dann natürlich stehen wir nicht im Wege.
Macht es eigentlich auch keinen Sinn, sich dem entgegenzustellen. Ja, schade, Brian Phobbs, sympathischer Typ, hätten wir gerne noch ein Jahr gesehen, aber du hast erklärt, warum es nicht so ist, dann bleibt noch Noah Kirkwood. Also wir haben noch 2 Ausländerplätze frei. Noah Kirkwood hat noch nicht offiziell seinen Abschied verkündet. Du hast jetzt hier die Chance im Podcast, das vielleicht zu verkünden. Bleibt Noah Kirkwood in der nächsten Saison oder wie ist da der Stand der Dinge?
Also mit Noah ist es natürlich weiterhin offen. Mit Noah ist schwer zu sagen, wo die Tendenz hingeht, aber das wird sich so wie bei Brian wahrscheinlich dann auf einmal innerhalb von 1-2 Tagen entscheiden. Daher noch schwer darüber zu sprechen, ob die Tendenz hier gibt zu bleiben, aber vielleicht jetzt vom Gefühl her, sage ich mal Standpunkt heute, geht es vielleicht eher in die Richtung, dass wir uns wahrscheinlich von ihnen auch verabschieden werden. Aber wie gesagt, vielleicht in den nächsten Tagen ein bisschen mehr drüber.
Es wäre aber theoretisch noch ein Platz für ihn frei. Also die Position könnten wir noch gebrauchen.
Genau. Das ist genau das, was ich vorher meinte, ist, dass wir durch Rivaldo und Angelo da 2 variable Spieler haben, die wir auf verschiedene Positionen da, sage ich mal, auf dem Perimeter, auf der Außenposition einsetzen können. Und wie gesagt, das gibt uns auch die Flexibilität, über Noah oder weitere Kandidaten zu überlegen.
Wie ist da der Zeitplan? Du hast gerade gesagt, Noah Kirkwood vielleicht in den nächsten Tagen, je nachdem wie sich das dann entscheidet, müsst ihr noch 1 oder 2 neue Ausländer verpflichten. Wann können wir da, also sind im Grunde noch 2,5 bis 3 Entscheidungen, die offen sind. Wann können wir da mit Namen rechnen? Wann werden die Entscheidungen getroffen? Was glaubst du?
Also das ist immer schwer einzuschätzen. Man muss natürlich auch ein bisschen das Gefühl von den Agenten bekommen. Viele haben jetzt zum Beispiel gewartet, was passiert mit der Champions League, welches Wettbewerb spielt man. Vielleicht wartet ein oder andere, um zu gucken, welche Gruppe wir zum Beispiel bekommen. Also ich hoffe, dass es demnächst sage ich mir, in den nächsten 2 Wochen auch das Ganze dann vorbei ist. Aber wir laufen auch nicht davon weg, mal nochmal abzuwarten, weil es gibt auch Spieler und die Agenten, die sich gerne in der Summer League probieren möchten, die jetzt nicht die Entscheidung treffen möchten. Es gibt natürlich Spieler auch innerhalb der Bundesliga, die man gerne mal bei sich haben würde, aber die haben auch eine bombastische Saison hinter sich. Also würden sich gerne nochmal auf dem Markt im Ausland ausprobieren. Daher, es kann tatsächlich passieren, dass die nächsten 3 Tagen schon wieder was passiert. Es kann aber auch natürlich sein, dass die nächsten 2 Wochen erstmal ruhiger wird.
Müsst ihr euch überhaupt keinen Stress machen. Wir haben Mitte Juni und es stehen bereits 10 von 12 Spielern stehen bereits fest. Das ist schon also überragend. Da gab es schon Junis, da haben wir gar nichts gehört, was das angeht. Also von daher, da könnt ihr schon mal stolz und zufrieden sein. Und dann, wenn dann alle komplett sind, Saisonvorbereitung, das steht weiterhin Anfang August. Vorbereitung auf ein Champions League Quali-Turnier Mitte September, Bundesliga Ende September, so ist der Plan.
Also wie gesagt, das haben wir schon drüber gesprochen, die Jungs werden bis zum 1. August hier anreisen, am 3. August geht es dann schon direkt in den Trainingslager nach Slowenien, nach Rogla für eine Woche, dann sind wir wieder da und dann werden die Bonn ein bisschen besser kennenlernen, sich ein bisschen umschauen, gleichzeitig trainieren. Hier und da gibt es natürlich auch ein Freundschaftsspiel. Wir werden auch an einem oder anderen Turnier innerhalb Deutschland mal teilnehmen. Sobald das alles dann bestätigt ist und offiziell ist, können wir das natürlich auch gerne kommunizieren. Das heißt, es wird ein paar Möglichkeiten geben, uns mal hier da zu sehen, wie das Ganze aussieht. Und dann hoffentlich nächste Woche Klarheit, wann, wo, für wie lange, für wie viele Spiele die Quali ist. Und dann geht schon die Bundesliga los.
Vielen Dank, Basketsportmanager Savo Milovic, für diese offenen, klaren Worte. Das war übrigens auch nicht immer so bei den Baskets. Da musste man schon mal ein bisschen tiefer bohren, bis man mal was herausbekommen hat. Also du sagst einfach mal was und überlegst dann nachher, so hätte ich das eigentlich sagen dürfen oder verkünden wir das erst übermorgen? Naja, komm, ist auch egal, ist jetzt auch kein Staatsgeheimnis. Also danke, dass man mit dir das so gut und offen machen kann.
Zu diesem Thema ist es natürlich, es ist eine gewisse Basketball-Euphorie in Bonn unterwegs. Letztes Jahr nochmal, ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt habe, nicht selbstverständlich gewesen, dass die Halle gefühlt jedes Spiel ausverkauft war. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir nach der Niederlage oder nach dem Ausscheiden gegen Berlin weiterhin von der vollen Halle da noch bejubelt werden. Und
Standing Ovations.
Standing Ovations. Und das ist auch etwas, wo ich dann immer das Gefühl habe, okay, wir müssen auch was nach außen geben.
Ja, die Menschen, die Fans sind neugierig.
Genau, die wollen es wissen, warum verstecken, es ist da, es ändert sich nicht, ob man das jetzt oder in 2 Wochen sagt. Daher hoffen wir, dass wir dadurch vielleicht auch noch eine engere Bindung und mehr Verständnis für gewisse Sachen bei den Fans hier erwecken und zeigen. Daher freue ich mich, dass das so rüberkommt und ja, ob ich was Falsches gesagt habe oder so, überlege ich nachher mal.
Ja, jetzt ist es auf jeden Fall im Kasten. Also vielen Dank an euch dann auch fürs Zuhören. Und das war sie, die 30. Ausgabe von Baskets Intim, der Podcast mit Stefan und demnächst auch wieder mit Lennart. Wir melden uns hier an dieser Stelle wieder, wenn es etwas Neues zu berichten gibt rund um die Baskets. Ganz aktuell hört ihr das natürlich auch immer im Programm und in den News von Radio Bonn Rhein-Sieg und auf unseren Social-Media-Kanälen. Und dann etwas ausführlicher und komplett demnächst auch wieder hier in diesem Podcast. Also erstmal einen schönen Sommer euch, eine gute Zeit, Savo, und bis bald.
Vielen Dank für die Einladung, nur das Beste. Wir fokussieren uns natürlich leicht auch an die zweitrangige Sportfußball, ein bisschen gucken, was die Jungs da so machen und danke euch, dass ihr Basketball unterstützt und auf viele weitere Jahre, hoffe ich mal.
Radio Bonn Rhein-Sieg, Baskets Intim. Der Podcast.